Hi, hier ist Augusta und dein Lieblings-HR-Podcast, das passt, für Startups und alle, die es werden wollen. Ich bin seit 2013 in unterschiedlichen Rollen im HR unterwegs. In dieser Zeit habe ich alle möglichen Welten, von der Personalberatung über Großkonzern bis hin zu Startups kennengelernt. Du findest hier also weder nichtssagende Floskeln noch kosten- und zeitraubende Vorschläge, für welche du gar keine Ressourcen hast. Ganz im Gegenteil, alles, was du heute hörst, basiert auf meinen praktischen Erfahrungen. Ich zeige dir also, wie du trotz Ressourcenmangel erfolgreich im HR-Bereich bist. Komm, wir haben heute viel vor, lass uns daher keine Zeit verschwenden und direkt starten. Heute sprechen wir über zwei Themen in einer Folge. Zum einen erzähle ich dir mehr über die Suchkanäle, über die du deine neuen Teammitglieder finden kannst. Zum anderen sprechen wir über den idealen zeitlichen Ablauf im Recruiting-Prozess. Jedes Thema für sich genommen ist zu klein, um daraus jeweils eine Folge zu machen. Deshalb habe ich sie in einer gemeinsamen Folge kombiniert. Beide zusammen geben dir aber eine sehr gute Grundlage für deinen Recruiting-Prozess. Starten wir mit den Suchkanälen. Deine Stellenanzeige ist erstellt. Dafür haben wir eine erste Folge gehabt. Und jetzt fragst du dich, wo diese veröffentlicht werden soll. Dafür gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Erstens musst du die Stellenanzeige natürlich auf deiner Webseite veröffentlichen. Und zweitens gehört sie dorthin, wo sich deine Zielgruppe bewegt. Und das unterscheidet sich je nach Fachrichtung und Erfahrungslevel. Wenn du zum Beispiel nach Werkstudierenden suchst, dann könnte ein Stellenwerkportal in deiner Stadt oder auch Campusjäger ein guter Ort sein. Wenn du Quereinsteiger oder Einsteigerinnen in IT ohne viel Erfahrung suchst, dann wäre Get in IT eine Möglichkeit. Suchst du nach Saisonerntepersonal, wäre eBay Kleinanzeigen eine gute Adresse für dich. Suchst du dagegen nach Social Media Experten und Expertinnen, dann sind sie genau dort zu finden, nämlich auf Social Media. Versuch also Xing, LinkedIn und so weiter anzeigen. Es kann sein, dass wenn du dir die Folge im Jahr 2036 anguckst, das weitere berufliche Social Media gibt neben denjenigen, die aktuell ganz groß sind. Und du merkst, dass sich die ganz großen Portale wie StepStone oder Indeed gar nicht erwähnt habe. Und vielleicht fragst du dich, warum? Zum einen postet dort ziemlich jedes Unternehmen. Entsprechend geht dein kleines, junges, unbekanntes Unternehmen tendenziell unter oder das Unternehmen verliert sogar im direkten Vergleich. Zum anderen sind solche Portale sehr teuer heutzutage und ich gehe davon aus, dass dir derzeit nicht viele finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und du entsprechend jedes Euro zweimal umdrehen musst, bevor du es investierst. Das heißt, das Geld will gut investiert sein. Solche großen Portale veröffentlichen zudem früher oder später alle möglichen Stellenanzeigen, die online zu finden sind, einfach weil sie damit Traffic generieren. Und das passiert völlig kostenfrei für dich. Solltest du dennoch gute Gründe sein, warum du dich für StepStone oder Indeed entscheidest, dann versuche vorher zumindest einen Rabatt als Neukunde zu verhandeln. Das ist etwas, was ich dir ans Herz legen möchte. Viel wichtiger ist es allerdings, sich nicht ausschließlich auf Stellenanzeigen zu verlassen. Du musst mehrere Kanäle gleichzeitig bespielen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und an der Stelle möchte ich direkt mit etwas starten, was den meisten Menschen nicht direkt einfällt, was ich aber sehr wichtig finde. Und das ist das duale Studium. Der einzige Grund, warum du junge Menschen nicht ausbilden solltest in deinem Betrieb, ist das fehlende Vertrauen darin, dass dein Unternehmen in 3 bis 4 Jahren noch besteht. Wenn dem so ist, dann tut es mir leid für deine Situation, aber dann brauchst du dir die Folge nicht anzuhören, weil du mit ganz anderen Themen beschäftigt bist. In allen anderen Fällen ist es eine sehr gute Idee, duales Studium anzubieten. Es gibt sehr unterschiedliche Modelle, was die Arbeitszeit der Dualstudierenden angeht. Ich persönlich empfehle diejenige, wo die Dualstudierenden 20 Stunden pro Woche in deinem Betrieb tätig sind. Dieses Modell hat sehr viele Vorteile für dich. Zum einen ist die junge Zielgruppe in der Regel deutlich offener gegenüber Startups als Arbeitgeber, als erfahrene Menschen mit sehr vielen finanziellen Verpflichtungen. Die suchen in der Regel nach mehr Stabilität im Arbeitsleben. Zum anderen bieten Werkstudierende sehr günstige Arbeitskraft. Wichtig ist zudem, dass die dualen Studierenden sich direkt für 3 bis 4 Jahre an dich als Arbeitgeber binden. Und seien wir mal ehrlich, das ist auf dem heutigen Arbeitsmarkt kaum anderweitig zu finden. Die klassischen Werkstudierenden sind nach maximal 1-2 Jahren weg und auch bei den Stammmitarbeitenden sieht es nicht viel anders aus. Kleine Unternehmen bekommen zudem unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuermäßigung auf die gezahlten Gehälter der Dualstudierenden, was bei klassischen Werkstudierenden nicht der Fall ist. Sprich am besten mit deinem Steuerberater darüber. Gleichzeitig kannst du eine solche Zusammenarbeit mit deiner dualen Hochschule als Investition in die Zukunft betiteln, was wiederum für ein gutes Employer Branding auf Social Media sorgt. Dein zweiter Kanal sollen berufliche Netzwerke deiner Mitarbeitenden sein. Wenn dein Team davon überzeugt ist, was ihr macht, was für ein Geschäftsmodell ihr fahrt, welchen Mehrwert ihr für die Welt schafft, dann werden sie auch das Unternehmen als Arbeitgeber in ihrem beruflichen oder privaten Netzwerk weiterempfehlen. Und das ist eine Ressource, auf die du unbedingt zugreifen musst. Denn jeder von uns hat ehemalige Kommilitonen, Menschen, mit denen man die Ausbildung zusammen gemacht hat, vielleicht auch Menschen, die man auf einer Fortbildung oder einer Messe kennengelernt hat und mit denen man einfach berufliche Interessen teilt, die also genau die Zielgruppe sind für deine Suche. Der dritte Kanal ist dein Active Sourcing. Ich werde an der Stelle nicht allzu ausführlich darauf eingehen, weil wir dazu eine extra kostenpflichtige Folge veröffentlichen werden. Glaub mir, ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese Folge sehr viel Mehrwert schafft und sehr viele Tricks verrät, die du sonst nicht unbedingt online findest. Und die ja meiner Erfahrung nach auch nicht wirklich verwendet werden, womit du aber sehr gut punkten kannst bei deiner Zielgruppe. Und aus meiner Sicht wird dieser Suchkanal in der Zukunft an Bedeutung nur noch gewinnen. Die vierte Möglichkeit ist Zusammenarbeit mit externen HeadhunterInnen. Versuch dabei, einen guten Vertrag mit guten Konditionen als Neukunde zu verhandeln. Wichtig ist, dass du auf eine Nachbesetzungsklausel bzw. Geld-Zurück-Garantie achtest. Das bedeutet im Prinzip, dass wenn der vermittelte Kandidat oder Kandidatin in der Probezeit entweder von dir gekündigt wird oder von sich aus sich entscheidet zu gehen, die Stelle entweder kostenfrei von der Headhunting-Agentur nachbesetzt wird oder du dein Geld zurückbekommst. Ich persönlich habe schlechte Erfahrungen mit ganz großen Unternehmen wie Michael Page oder Hays gemacht. Ich weiß, solche Anbieter sind sehr groß und da arbeiten sehr unterschiedliche Experten und Expertinnen. Ich möchte da auch niemanden zu nahe treten und bin mir sicher, dass es einige sehr gute drunter gibt. Meine Erfahrungen sind allerdings, wie gesagt, negativ, weil solche ganz große Unternehmen oft einfach nach dem Motto Masse statt Klasse agieren. Das heißt, die sind einfach durch das Geschäftsmodell daran interessiert, dir möglichst schnell möglichst viele Lebensläufe zu liefern, unabhängig davon, ob die Personen wirklich zu der Stelle passen und auch zu deinen Unternehmenswerten passen oder nicht, um dann die entsprechenden Raten zu bekommen. In meiner Erfahrung war das so, dass von 5 Personen, die wir auf dem Wege eingestellt haben, 3 in der Probezeit wieder gegangen sind, was einfach keine gute Rate ist und sehr, sehr viele Ressourcen kostet, weil man nicht nur das Headhunter-Honorar zahlt, sondern man hat auch mittelbare Kosten, sondern man hat ja auch Kosten bei der Einarbeitung der Person und natürlich auch die Kosten bei der Stellennachbesetzung. Zum anderen habe ich persönlich auch schlechte Erfahrungen mit One-Man- oder One-Woman-Show gemacht, also sprich mit den Selbstständigen, die selbst oft ein zu kleines Netzwerk haben. Das heißt, die haben nicht die Reichweite, die du gegebenenfalls brauchen wirst, als eben junges, kleines, eher unbekanntes Unternehmen. Erachte bei der Auswahl des Dienstleisters, also darauf, ob langjährige Kundenbeziehungen gepflegt werden. Ganz, ganz wichtig ist aber, welches Motto das Unternehmen hat, mit dem du später zusammenarbeiten möchtest. An der Stelle empfehle ich ganz klar Klasse statt Masse. Wenn dir 100 unpassende Lebensläufe in einem Monat geliefert werden, dann ist das einfach Zeitverschwendung, und zwar für alle Seiten. Für die Agentur, für die Kandidaten und Kandidatinnen, aber auch für dich. Deswegen bleib kritisch, hinterfrage die Verkaufsversprechen der Agenturen und baue eine Kooperation mit denjenigen auf, die sagen, wir liefern eher 1, 2, 3 Kandidaten in 3 Monaten, aber dafür sind das die passenden Leute. Mein letzter Tipp ist, überwache unbedingt, wie viele qualifizierte Bewerbungen du innerhalb welcher Zeitspanne auf welchem Kanal generierst. Es ist klar, dass du bei deiner Größe keine wissenschaftliche Studie draus basteln kannst, einfach weil es zu wenige Fälle geben wird. Du wirst also eher mit deskriptiven Statistiken arbeiten. Das ist dennoch kein Grund, sie zu vernachlässigen, denn sie sind für dich wichtig. Ich persönlich habe in der gesamten Zeit, wo ich mit dem Aufbau eines jungen Unternehmens beschäftigt war, keine einzige Person über StepStone oder Indeed eingestellt. Und somit wäre es völlig unlogisch, da Geld reinzupumpen. Das jetzt nur als kleines Beispiel am Rande, das kann bei dir völlig anders aussehen. Und deswegen musst du unbedingt die Statistiken drüber führen, damit du deine Suchstrategie auch wirklich zukunftsorientiert aufstellen kannst. Kommen wir zum Teil 2, der zeitliche Ablauf im Recruiting-Prozess. Ich gehe davon aus, dass es dir schon bekannt ist, dass die Konkurrenz auf dem heutigen Arbeitsmarkt extrem ist. Jeder Tag, an dem eine vakante Stelle frei bleibt, bringt Verluste mit sich. Zum einen werden deine Dienstleistungen und Produkte nicht weiterentwickelt, zum anderen werden neue Kunden und Kundinnen nicht generiert, die bestehenden Kooperationspartnerschaften werden nicht ausreichend intensiv betreut und natürlich fließt auch deine Arbeitszeit immer wieder aufs Neue in die Versuche, die vakanten Stellen zu besetzen. Das bedeutet für dich, im HR-Bereich musst du schnell sein. Wir spielen das Ganze an einem konkreten Beispiel durch. Denn schnell ist ein dehnbarer Begriff und jeder versteht darunter etwas anderes. Ich erzähle dir das so, wie ich es gemacht habe und was bei mir die besten Ergebnisse geliefert hat. Stellen wir uns vor, egal auf welchen Wegen, es ist dir gelungen, eine qualifizierte Bewerbung an einem Samstag zu bekommen. Deine erste Amtshandlung am Montagmorgen ist, und ich meine es ernst, erste, was du machst, ist nicht der Kaffee, sondern das erste, was du machst, ist, du prüfst, ob neue Bewerbungen eingegangen sind. Das heißt, du sichtest die Eingänge und siehst die eine Bewerbung, die am Samstag eingegangen ist. Du überlegst dir, ob du einige wenige große Fragen hast, die du nicht anhand der gelieferten Unterlagen beantworten kannst. Du gehst dabei nicht in die Tiefe. Große Fragen sind zum Beispiel, ab wann ist die Person verfügbar? Wenn sie derzeit in einer Führungsposition tätig ist und es sich bei euch um eine Expertenposition handelt, ist das der Person bewusst? Wenn es solche Fragen gibt, rufst du die Person direkt an. Du fragst sie, ob sie dir die Fragen kurz beantworten kann. Wenn nicht, dann machst du mit ihr einen kurzen Termin, maximal 10 Minuten, indem du dich telefonisch mit ihr zu diesen Fragen austauschst. Wenn die Antworten überzeugend sind oder wenn du von Anfang an keine Fragen hattest, dann vereinbarst du möglichst kurzfristig einen Termin für eine Videokonferenz mit ihr. Kurzfristig heißt in dem Fall am Dienstag oder am Mittwoch in der gleichen Woche. Die Zeiten, mit denen man am erfolgreichsten sind, ist entweder ganz früh am Morgen vor den Kernarbeitszeiten der Kandidatin oder des Kandidaten, während der Pause, während der Mittagspause oder nach der Arbeit. Und ja, das ist die schlechte Nachricht. Für dich bedeutet das, dass du zeitlich flexibel sein musst und nicht der Kandidat oder die Kandidatin. Ich persönlich habe auch schon an einem Samstag um 11 Uhr oder an einem Freitag um 20 Uhr solche Gespräche geführt. Heißt das, dass du überhaupt kein Privatleben haben darfst? Nein, natürlich nicht. Das heißt, dass du den Zeitausgleich zu einem passenderen Zeitpunkt nachholen musst. Dein Anspruch? Nee. Der Kandidat soll bitte durch den Feuerring für einen neuen Job springen, nicht der Arbeitgeber. Er ist absolut verständlich und auch sehr verbreitet in der Generation über 45, aber dieser Anspruch bringt dich heutzutage nicht weiter. Die Realität sieht so aus. Du brauchst einen Kandidaten. Der Kandidat führt auch ohne dich ein wunderschönes Leben. Das heißt, du musst dich um die Person bemühen, nicht andersrum. Wir nehmen an, dass es dir gelungen ist, ein Erstgespräch am Dienstag per Videokonferenz aufzusetzen. Dieses Gespräch soll maximal 1,5 Stunden dauern und an der Stelle möchte ich an eine andere Folge zur Kandidatenkommunikation verweisen, wo wir genauer darauf eingehen, wie man solche Gespräche durchführt. Du machst dir während des Gesprächs Notizen, sodass keine Informationen verloren gehen. Das klingt sehr trivial, ist es aber nicht. Glaub mir, nachdem man pro Woche 10 solche Gespräche führt, weiß man oft eben nicht mehr, welche Informationen zu welcher Person dazu gehört. Und ganz wichtig ist auch, auch wenn das trivial klingt, du erfragst ganz am Ende die Eckdaten der Person. Das bedeutet die Kündigungsfrist bzw. die Verfügbarkeit. Und nein, das ist nicht dasselbe. Es kann sein, dass ich gekündigt habe und meine Kündigungsfrist 3 Monate beträgt, aber ich nach diesen 3 Monaten nochmal für 2 Monate nach Südafrika fliege, um dort in einem Charity-Projekt mitzuwirken. Zu den Engdaten gehören auch die Wunscharbeitszeit, der Wunscharbeitsort und natürlich das Wunschgehalt. Direkt nach dem Erstgespräch kontaktierst du deinen Fachbereich und berichtest ihm vom Gespräch inklusive Eckdaten. Du musst auch als Profi deine Empfehlung aussprechen. Soll der Kandidat oder die Kandidatin kennengelernt werden oder eher nicht? Wenn Zweifel bestehen, dann solltet ihr beide euch immer fürs Kennenlernen entscheiden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr eben 1 bis 2 Stunden Zeit verliert. Aber das ist wirklich weniger tragisch, als wenn man eine potenziell geeignete Person weiterziehen lässt. Nehmen wir an, dass der Fachbereich ebenfalls von der Kandidatur überzeugt ist. Dann setzt du ein Zweitgespräch mit dem Kandidaten oder der Kandidatin, dem Fachbereich und dir auf. Warum das wichtig ist, dass du auch im Zweitgespräch dabei bist, erzähle ich dir wiederum in einer anderen Folge zum Thema Kommunikation. Der ideale Zeitpunkt für ein solches Gespräch ist der Donnerstag oder der Freitag in der gleichen Woche. Achtung, der Fachbereich hat selten Verständnis für diese Eile. Für dich bedeutet das, dass deine Überzeugungsarbeit gefragt ist. Und ja, ich weiß, solche Diskussionen können viel Zeit kosten und sind mühselig, aber sie sind notwendig. Und glaub mir, nachdem du ein paar Erfolge mit deiner Vorgehensweise erzielen kannst, bekommst du auch ein ganz anderes Standing unter den Kollegen und Kolleginnen in ganz verschiedenen Fachbereichen und musst dir dann von Mal zu Mal immer weniger Zeit für diese Überzeugungsarbeit nehmen. Ihr führt zusammen ein Zeitgespräch durch und verspricht der Person eine Rückmeldung Anfang nächster Woche. Am Montag, 7 Tage nach deinem ersten Kontakt zum Kandidaten oder zur Kandidatin, fragst du den Fachbereich, wie seine Entscheidung aussieht. Auch an der Stelle musst du deine Empfehlung abgeben. Danach telefonierst du mit dem Talent. Wenn ihr zusammenkommt, erstellst du den Arbeitsvertrag und schickst diesen dem Kandidaten spätestens am gleichen Abend mit der Frist von mindestens 3 Tagen, maximal 7 Tagen. Das heißt, wenn der Kandidat nicht fristgerecht antwortet, gilt dein Angebot nicht automatisch über diese Zeit hinaus. Spätestens am Montag, 14 Tage nach deinem ersten Kontakt zum Kandidaten oder zur Kandidatin, hast du entweder die Gewissheit, dass ihr nicht zusammenkommt oder im besten Fall einen unterzeichneten Arbeitsvertrag. Wenn du in der Vergangenheit entweder keine Recruiting-Maßnahmen begleitet hast oder in einer sehr konservativen Branche gearbeitet hast oder wie gesagt einfach eher zum älteren Semester gehörst, dann kann es sein, dass das alles blitzschnell für dich erscheint. Glaub mir, ich habe auch schnellere Bewerbungsprozesse durchgeführt und das bedeutet nicht, dass man auf die Qualität verzichtet. Im Gegenteil, all die Leute, die sich schnell für dich entschieden haben, bleiben klassischerweise auch recht lange in deinem Unternehmen, weil sie entsprechende Begeisterung mitbringen. Schnelles Recruiting ist einfach ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil. Sei daher ein Rennwagen und keine Schnecke und pushe auch andere Beteiligte im Bewerbungsprozess dazu, schnell zu sein. Denn das ist deine Aufgabe, diesen zeitlichen Ablauf einzuhalten. Das war's zu unserem Thema. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Bleib unbedingt dran, denn wir haben noch viel vor. Um nichts zu verpassen, abonniere bitte den Das Passt Podcast, bewerte ihn und teile unsere Folgen mit allen HR-EnthusiastInnen. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf Patreon. Übrigens, ich mag keine Einbahnstraßen und liebe konstruktive Kritik. Erzähl gerne in den Kommentaren, was für dich heute hilfreich war und welche Themen du dir in der Zukunft wünschst. Denk dran, auch deine finanzielle Unterstützung ist unabdingbar dafür, damit wir den Podcast weiter produzieren können. Lade dir kostenpflichtige Folgen oder unsere hilfreichen Arbeitsdateien zu jeweiligen Themen auf Patreon herunter. Eine Folge kostet 5 Euro. Das ist 1/100 bis 1/1000 davon, was eine generische HR-Fortbildung kostet, die null auf deine Situation in einem kleinen, jungen, innovativen Unternehmen angepasst ist und dich deshalb nicht weiterbringt. Und denk dran, HR ist wichtig und du bist es auch.